886 Radiothek. Der 886 Zeitungscheck.
Wir schauen zu den Schlagzeilen und plaudern über ein paar der Themen des Tages, wie gewohnt, um diese Uhrzeit. Und starten damit einem Thema, das dann halt klar jetzt Richtung Sommer, aber auch Richtung einzelner Trips, die man so unternimmt, an verlängerten Wochenenden, immer mehr Bedeutung gewinnt. Und zwar schreibt er zum Beispiel der Standard, Kerosinknappheit könnte bald in Europa ankommen. Airlines bereiten sich vor. Und es geht natürlich um die vielbesprochene Straße von Hormuz im Irankrieg. Ja, die ersten Wochen vom Iran blockiert worden, um dem Welthandel quasi zu zeigen, wie groß die Macht ist und man sich halt wehrt gegen den Angriff der USA. Jetzt in einem extrem spannenden Power-Move hat Donald Trump gesagt, wenn ihr die Straße von Hormuz blockiert, blockiere ich sie selber und blockiert sie jetzt auch noch oben drauf. Also was genau da die tiefere Überlegung war, weiß man nicht wirklich, aber auf jeden Fall, das Problem ist, es gibt dann schon langsam nicht nur die Teuerung in Richtung Erdöl und weiterführende Produkte, sondern halt auch schon erste Engpässe, zumindest in Asien ist das so, da fehlen Treibstoffe, Fluglinien reagieren damit Stornierungen, Tankstops und so weiter und so fort. Oder auch, wie hier geschrieben wird, bei Malaysia Airlines wird neuerdings voll getankt und das klingt jetzt so, ja, na was, na nicht. Nein, das ist normalerweise nicht üblich, sondern man hat so viel Treibstoff an Bord, wie man für die Flugstrecke benötigt und tankt dann dort wieder auf. So zumindest hier die Erklärung. Weniger Gewicht, geringere Kosten, aber weil bei einigen Flügen von Malaysia nach Vietnam und in andere asiatische Staaten ist das nicht mehr möglich, weil an Zielflughäfen es manchmal zu Kerosinmangel kommt.
Das heißt, wir brauchen einen Puffer.
Also mehr als sowieso drinnen ist, aber einfach, dass sie sagen, okay, wir tanken mal voll. Und jetzt wird natürlich schon irgendwie hier gewarnt davor, dass das auch in den nächsten Wochen in Europa ankommen könnte. Akut sagen hier zum Beispiel Lufthansa oder Austrian Airlines, gibt es noch keinen wirklichen Mangel, aber man bereitet sich darauf vor und es gibt halt verschiedene Szenarien, die entwickelt werden, wird ja auch gesagt, auf Anfrage eben vom Standard. Und dazu können dann auch einfach die temporäre Streichung unprofitabler Verbindungen oder möglich vorzeitige Ausflottung älterer Flugzeuge kommen, Anpassung am Streckennetz und so weiter und so fort. Und eine Teuerung gibt's jetzt schon, das ist eh klar. Aber die Frage eben, ja, also welche Linien sind davon betroffen, wo man fliegen will? Zum Beispiel Ryanair hat auch schon gewarnt davor. Und die Billigflieger haben gesagt, ja, kann sein, dass Flugrouten einfach spontan dann gestrichen werden, wenn sich das weiterhin so entwickelt und wir nicht wissen, wo und wie und was. Dann werden nur noch die profitabelsten Routen geflogen. Wenn man aber jetzt was bucht für in 3 Monaten, kein Mensch weiß ja, auch wenn Donald Trump, wie wir gehört haben, schon behauptet, der Irankrieg ist vorbei, das ist ja so unrelevant, weil der sagt alle 10 Minuten was anderes. Das heißt, du weißt einfach nicht, wie es da weitergeht. Die Fluglinien fairerweise wissen es auch nicht, also da kann man ihnen gar nichts vorwerfen. Aber natürlich, Unsicherheit ist ein großes Problem. Also vielleicht eher noch schauen, was in den Stornoversicherungen drinnen steht und schauen, ob man sie nehmen kann oder nicht. Weil natürlich, wenn eine Ausnahme drinnen ist, bringt die Reiseversicherung auch nichts. Also wenn da steht, außer zu hohe Spritpreise oder Kerosinmangel.
Außer die Straße von Hormuz ist blockiert.
Außer der Straße von Hormuz Ausnahme, ja, dann kannst du einmal gerieren damit. Aber dennoch tatsächlich einfach ein bisschen genauer schauen vielleicht und lesen, wie, was, wann, welche Bedingungen es gibt oder auch mal nachfragen, wenn man irgendwo was bucht. Wir schauen zu einer anderen Geschichte. Wir kommen zu den Studierenden in Österreich.
Ja, da gibt es eine der ältesten regelmäßig durchgeführten wissenschaftlichen Erhebungen Österreichs. Die gibt es seit den 1970er Jahren, die SOLA, die Studierendensozialerhebung. Und da wird einfach so, ja, Datenerhebung zu den demografischen und sozialen Aspekten des Lebens der Studierenden in Österreich. Neuesten Ergebnisse sind da. Studierende in Österreich sind und bleiben vergleichsweise alt. Schnitt ist ein bisschen über 27 Jahre. Ein Fünftel der Studierenden in Österreich ist über 30. Das ist wirklich alt. Also in Deutschland zum Beispiel ist der Schnitt deutlich niedriger, liegt so um die 22 Jahre.
Warte mal. Bei uns ist der Schnitt 27 und dort ist er 22.
Mhm. Ja, von den Studierenden, ja.
Liebe ich. Mittlerweile. Nur nicht vom Hudeln kommen die Kinder, gell?
Der Grund ist relativ spannend, weil in Österreich gibt es einen hohen Anteil an Studierenden, die berufsbegleitend studieren. Oder im zweiten Bildungsweg. Gibt es einen hohen Anteil, deswegen ist der Altersschnitt einfach höher. Konstant ist und bleibt der insgesamte Überhang an Frauen im Studium in Österreich 56%. Natürlich extrem variabel, je nach Studiengang. Also pädagogische Hochschulen über 80% Frauenanteil. Informatik nicht mal ein Viertel. Spannende Zahl, in Österreich gibt es auch eine große Zahl an First-Generation-Studierenden, also Studierende, die, deren Eltern keinen Hochschulabschluss haben. Mhm. Und die finanzielle Situation ist natürlich auch hier großes, großes Thema. Das ist etwas, das sich in den letzten Jahren stark verschlechtert hat. Vor allem beim Thema Wohnen. Im Schnitt geben Studierende 586 Euro monatlich fürs Wohnen aus. Und das sind im Schnitt knapp 40% ihres gesamten Budgets. Mhm. Und das ist die EU-Grenze für Armutsgefährdung. Also die von der EU definierte Grenzwert für Armutsgefährdung ist, wenn die Wohnkosten 40% des Budgets fressen.
Da muss man auch sagen, berufsbegleitend, aber also studieren ist eh das eine natürlich, aber dennoch werden viele auch noch unterstützt nebenbei.
Aber ja, absolut.
Weil wenn das halt nicht geht, dann ist es ja wirklich nicht so leicht. Es
wird sehr, sehr schwierig.
Neben einem Beruf zu studieren.
Und bei der Erhebung haben die Kosten von Studierendenwohnheimen erstmals die Kosten von WGs überholt. Das heißt, im Wohnheim leben Studierende im Schnitt teurer als in einer eigenen WG. Es liegt daran, dass die Wohnheimkosten seit 2015 um 61% gestiegen sind.
Das ist heftig.
Das ist unglaublich,
oder? Erst dieses Wochenende gehört von einer Bekannten, die studiert und in einer WG lebt, wo sie fürs WG-Zimmer 800 Euro zahlt.
Das ist seppert.
Irre.
Also, ja. Was ist das für ein Zimmer? 150 Quadratmeter?
Nein.
Ist das ein Zimmer aus Gold?
Ja. Nein, es ist irre, nicht das Bernsteinzimmer. Ja. Es ist schon wirklich heftig.
Ja, wohnen einfach auch bei Studierenden. Das ist voll das Thema, ja.
Und wird tatsächlich, muss man sagen, in den urbanen Zentren und gerade in Wien auch letztens eine Studie rauskommen. Nicht besser, es wird viel zu wenig gebaut und der Markt wird damit quasi verknappt und damit wird alles viel, viel teurer. Aber dafür positiv in die Zukunft schauen, zumindest in einer Jugendstudie rausgekommen. Die meisten schauen halbwegs positiv in die Zukunft.
Schön, ja.
Trotz allem, wie es
haben wir auch
ausschaut.
Schon besprochen im Zeitungscheck, ja.
Gut. Dann noch andere Geschichte, auf den Hund gekommen.
Und da habe ich zuerst, wie ich die Schlagzeile gelesen habe, habe ich es falsch gelesen und da habe ich noch gewundert, was ist das für eine komische Schlagzeile. Sie heißt nämlich Hund vor dem Geschäft. Wer haftet, wenn etwas passiert? Und ich aber dachte, kurz bevor er sein Geschäft verrichtet, was soll da passieren?
Zum Zreist beim...
Ja. Aber es ist natürlich der Hund vor dem Supermarktgeschäft gemeint.
Okay.
Also es geht um diesen Hundeparkplatz, wo man dann den Hund anleint und zurücklässt.
Darf man das so sagen?
Ja, ist so geschrieben in dem Artikel im Standard.
Heißt noch nicht, dass man so sagen darf, aber okay.
Ja, das stimmt allerdings. Aber ich sag's jetzt so, und ja, wo man den Hund anleint und dann eben zurücklässt vor dem Supermarkt, wenn man einkaufen geht. Und das hat sich ein Rechtsanwalt angeschaut, um zwei Fragen zu klären. Einmal, was passiert, wenn der Hund gestohlen wird und wer haftet eigentlich, wenn ein angeleinter Hund, wenn der jemanden verletzt. Die erste Frage, wenn er gestohlen wird, kann man relativ geradeaus beantworten. Das Geschäft gibt natürlich kein rechtliches Versprechen ab, auf das Tier aufzupassen, nur weil es dort so einen Anbindeplatz gibt. Wird verglichen mit dem Kleiderhaken im Wirtshaus. Nur weil der dort an der Wand vom Wirtshaus hängt, heißt es nicht, dass er deswegen automatisch dafür haftet, wenn eine Jacke gestohlen wird.
Gibt es da ein Schild, weil das gibt es bei der Garderobe immer, für die Garderobe wird keine Haftung übernommen. Gibt es auch eines, für die Hunde wird keine Haftung übernommen?
Das habe ich mich auch gefragt und ich konnte es in diesem Artikel leider nicht finden. Diese Frage kann ich dir nicht beantworten.
Ich glaube nämlich, wenn ich mich so erinnere und nachdenke.
Ich wüsste nicht, dass es ein Schild gibt, dezidiert. Und ich glaube, im Wirtshaus gibt es aber immer das Schild.
Also eigentlich. Im Normalfall kenne ich es auch
eigentlich so, ja. Obwohl eigentlich das Wirtshaus deswegen automatisch nicht haftet. Mhm. Aber jedenfalls, wenn der Hund gestohlen wird, bitte, Verantwortung liegt beim Halter. Zur Frage, wer haftet eigentlich, wenn ein angeleinter Hund jemanden verletzt, da muss man dann schon ein bisschen aufpassen, die kann man nicht so geradeaus beantworten. Natürlich generell haftet der Halter, das schon. Wer ein Tier hält, haftet für den verursachten Schaden, wenn er nicht beweisen kann, dass er für die erforderliche Verwahrung oder Beaufsichtigung gesorgt hat. Also entscheidend ist schon, ob der Hund ausreichend gesichert war. Da gibt es einen spannenden Fall. Da hat eine Frau ihren Hund mit kurzer Leine und Maulkorb an einen Poller vor dem Supermarkt angebunden. Und eine Kundin hat den Hund dann übersehen, hat sich erschrocken und ist gestürzt. Und der oberste Gerichtshof hat dann entschieden, ich will nicht lachen eigentlich. Das ist
nein, ich auch nicht.
Und der oberste Gerichtshof hat dann entschieden, dass die Hunde halt die Haftung nicht übernehmen muss, weil sie eh alles getan hat, was möglich ist, um den Hund zu sichern. Also kurze Leine, Maulkorb und war an einer Stelle auch sichtlich, wo man eigentlich theoretisch nicht aus dem Nichts drüber fahren kann.
Das bedeutet, dass die Person, die sich vor dem Hund erschreckt hat, dann die Hundebesitzerin verklagt hat, weil sie sich vor dem Hund erschreckt hat.
Ja, das ist dann bis zum obersten Gerichtshof gegangen.
Ich bin sehr froh, dass man nicht quasi klagbar ist dafür, wenn man unabsichtlich erschrickt. Ich habe letztens eine Kollegin in der Früh bin reingekommen und wir haben sie nur weggegangen. Sie auf einmal ist in Schockstarre verfallen, mit einem Bein in der Luft fast umgefallen. Aber Gottes Willen, bin nur ich, weiß, schier, aber bitte nicht tot umfallen deswegen. Aber ich wäre nicht schuld gewesen. Nicht einmal fahrlässige Tötung, ja? Weil ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür.
Ja, weiß ich nicht, weil dich hat ja niemand angebunden und deinen Maulkorb.
Achso, das
hast du alles wirklich getan, ich weiß es nicht.
Muss ich laut rascheln, wenn ich um die Ecke, hallo?
Ja, eigentlich schon.
Du deine Glocke umhaben.
Also da wird schon noch einmal auch dezidiert gesagt, kurze Leine, gut gewählter Ort, Sichtbarkeit, auch Verhalten des Hundes spielen da eine große Rolle, weil zum Beispiel ein Hund mit einer langen Leine, mit großem Radius und einem stark frequentierten Eingang, das könnte dann noch wieder passieren, dass das Urteil dann anders ausfällt. Also ist immer sehr von Fall zu Fall unterschiedlich.
Verstehe. Na gut, aufpassen bei solchen Situationen.
Die 886 Radiothek. Jederzeit abrufbar auf radio886.at. 886!